Wenn ich mir so manche neue Theorien und so Richtungsstreite, die es ja in der Kirche gibt, wenn ich mir das mal anschaue, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass hier mit so einer Wucht gekämpft wird. So die eine Theorie will sich von der anderen unbedingt abgrenzen und dann kommen die anderen und sagen, aber ihr seid die Bösen, weil ihr von dem Lager seid und hin und her. Ich lade euch mal ein als Einführung für das kirchengeschichtliche Thema, das ich heute mit euch vorhab, euch mal kurz was vorzustellen. Stell dir mal vor, das hier, das ist so ein kleiner Mensch, so ein ganz kleiner Mensch, ja. So, und dieser ganz kleine Mensch, der hat über sich so ein ganz ganz großen Mensch, okay? Der ist so richtig dominant. Das kann sein Vater sein oder sein Vorbild. Aber dieses Vorbild, das ist richtig groß. Jetzt mal eine Frage. Wie wird dieser kleine Mensch sich diesem Übervorbild gegenüber verhalten? Da gibt es eigentlich zwei Hauptmöglichkeiten. Ja, genau. Also entweder angepasst, dass er sagt, so, ich mache alles, was der macht und so, weil das ist das A und O und der zeigt mir, wie es geht und so. Und der würde furchtbar Angst haben, wenn es den mal nimmer gäbe. Wenn der stirbt, ist ganz schlimm, weil das ist ja, hey, das ist das Einzige, was es überhaupt nur gibt. Und was ist die zweite Möglichkeit? Genau, die zweite ist so eine Rebellion, zu sagen, hey du bist ein so übermächtiges Vorbild, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Sondern wirst du sagen, die Fehler, die du gemacht hast, die werde ich nie tun, weil ich bin ganz anders als du und ich werde alles besser machen, weil ich lebe in einer ganz anderen Situation. Du verstehst nämlich gar nicht meine Situation. Frage, in welchem Alter würde so ein junger, kleiner Mensch das so sagen, typisch, ich mach mal alles ganz anders und jetzt gerade recht nicht. Ja, genau. So Teenager-Alter. Ich habe oft wirklich den Eindruck, dass vieles von unseren theologischen Debatten heute sind so Teenager-Debatten. So, ja, die Postmodernen, die sagen so, ich mache das ganz anders als ihr blöden Konservativen oder Evangelikalen oder sonst was. Und dann kommen die anderen wieder und die Konservativen und sagen, und ich will nicht wie euer komisches, liberales irgendwas und so. Das sind wie so die 15-jährigen Trotzis. Trotz Leute, wie auch immer. Das Problem ist, das ist eigentlich echt ein unreifes Muster. Und wir sind momentan in einer Zeit, wo die Gestalt von Kirche und Christenheit sich ändern wird. Also dieses Modell hier, egal welches deins ist, das, was dein großes Leitmodell, so sieht Christentum aus, in der Vergangenheit war, das wird sich ändern. Notwendigerweise. Die Frage ist nur, bleibst du stecken in entweder so, nee, wenn sich was ändert, dann bricht alles zusammen? Oder bleibst du stecken in so einer Rebellion? Wir machen jetzt alles anders, wir erfinden alles neu, wir machen nicht die Fehler von unseren blöden Großvätern. Oder kommen wir in eine Reife und Mündigkeit rein? Und ich sag dir jetzt, was der Trick ist, um eine Reife und Mündigkeit reinzukommen. Stell dir vor, es gäbe hier nicht nur ihn, sondern es gäbe hier noch, sagen wir mal, eine Mama. Und dann haben die beiden auch noch mal Mama und Papa. Das sind die Großeltern. Ja, auch, ne? So. Und dann haben die noch Geschwister. Die sind wieder ein bisschen anders, ein bisschen andere Farbe. Die hat so einen blauen Bruder, grünen Bruder hier so und hier auch nochmal Geschwister. Und das ist eine richtig große Familie. Schau, wenn du so einer wärst in so einer großen Familie, dann könnte in dir jede Menge Entspannung mehr reinkommen. Du müsstest dich nicht so hart abgrenzen gegen die anderen und so, sondern du könntest schöpfen aus einem großen familiären Erbe, das deine Identität mitprägt. Das war jetzt ein bisschen eine komplizierte Einführung zu unserem Kirchengeschichtskurs heute Abend. Denn wofür ich eigentlich werben möchte, ist heute, ich möchte für das Bild werben, dass die Kirche, dass die Gemeinschaft der Gläubigen eine Familie ist. Und da gibt's irgendwie den Onkel Alfred, der ist ein bisschen komisch und der so, ne? Und dann gibt's die Tante Frieda, die motzt immer, weil ihr der Kaffee nicht schmeckt und so. Aber trotzdem gehören die zur Familie. Und wir hatten Vorfahren im Glauben, die unser Erbe mitprägen. Und ich will euch heute ein Bild zeichnen von ein paar Jungs aus unserer Ahnengalerie, die zu kennen ich eigentlich nicht missen möchte. Mich hat ein Bibelwort beschäftigt in den letzten Tagen, das im Jesaja-Buch, im Jeremia-Buch steht. Und zwar, heute wird einfach viel gesprochen, so Memorandum, Kirche 2011, wir brauchen Veränderung und so weiter. Es muss Neues aufbrechen. Und da ist zwar was Wahres dran, aber zugleich gibt es einen biblischen Ausdruck, den ich sehr schön finde. In Jeremia Kapitel 6, 16 spricht Gott: Fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Fragt, wo der Weg zum Guten liegt. Geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt, fragt nach diesem Pfad derech haolam, Pfad der Ewigkeit. Er sagt, es gibt einen alten Weg. Such diesen alten Weg. Du musst nicht alles neu erfinden. Es gibt in deiner Familiengeschichte Segensströme. Das Gleiche kommt im Psalm 139 nochmal vor. Vers 24 sagt der Psalmist: Herr, sieh her, ob ich auf dem falschen Weg bin und leite mich auf dem derech olam, auf dem altbewährten Weg, auf dem ewigen Weg, auf dem alten Weg. Ich will euch heute ein bisschen was erzählen über den alten Weg. Und ich werde 3/4 der Zeit heute sprechen über das erste Jahrtausend nach Christus. Die ersten 1000 Jahre von Christenheit. Und ich war erschüttert, als ich diese Quellen studiert habe, weil ich gesehen habe, das Bild von Kirche ist ein ganz anderes als heute. Es ist im Wesentlichen ein Bild von Kirche, das sich organisiert. Wir werden das sehen, und das ist jetzt schon die Endthese von meiner ganzen Lehre heute. Ein Bild von Kirche, das sich organisiert um Gebet. Wo Gebet, wo das Haus des Gebetes der Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Und wenn wir wissen, wenn wir mal sehen, wie Kirche nochmal so ganz anders aussehen kann, bringt es ein bisschen Entspannung rein in unsere heutigen Diskussionen. Also ich will euch mitnehmen auf eine Reise durch das, was man 24-Stunden-Gebet nennen könnte. Es gibt unterschiedliche Worte dafür, lateinisch laus per ennis oder so verschiedenste Sachen. Und ich nehme dafür einfach mal die Abkürzung 24-7. 24-7 als Abkürzung eben 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr Gebet. Und ich will euch 5 Stationen oder so heute vorstellen von Menschen in der Kirchengeschichte, die das gelebt haben. Und ich fange an mit einem Jungen, den du wahrscheinlich nicht kennst. Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Und zwar ist es der berühmte Alexandros der Akoimet. Ja, Alexandros der Akoimet, der ist geboren worden 355 nach Christus auf einer der kleinasiatischen Inseln, also so vor der türkischen Küste ist er auf einer Insel geboren. Und was mich so beeindruckt an ihm, er ist einer, der vom Wort Gottes getroffen wurde und sein Leben radikal änderte. Er war ein junger Beamter. Christentum war noch ganz neu in dieser Gegend und erst recht neu als Staatsreligion. Und er hat die Bibel gelesen und wurde von einem Wort getroffen. Und das Wort hieß: Geh hin und verkaufe alles. Und er wurde so getroffen davon, dass er alles hergab, oder geh hin und verlasse alles. Hat alles verlassen und ist ins Kloster gegangen. Dann ist er in ein Kloster gegangen, aber das Kloster, das war ihm nicht hart genug. Er sagt, das Kloster, das war es nicht. Dann ist er aus dem Kloster wieder raus und ist in die Wüste gegangen. Und er hat mitgenommen nur eine Bibel. Und er hat 7 Jahre lang in der Wüste von der Vorsehung gelebt. Also warte mal, von der Vorsehung zu leben in einer Stadt, wo alle Leute viel Geld haben, davon Spenden zu leben, ist die eine Sache. Ist auch schon okay. Aber in der Wüste von der Vorsehung zu leben, ist echt verschärft. So, und er war 7 Jahre, hat überwiegend im Freien gelebt und hat praktisch nur gebetet. So, und dann wurde er überfallen. Also es ist witzig, er hatte eh nichts, aber er wurde ausgeraubt. Und eine Bande von 30 Räubern hat ihn ausgeraubt. Aber Alexandros fing an zu predigen und alle 30 Räuber haben sich bekehrt. Und jetzt hat er sich gefragt, was mache ich mit meinen 30 Räubern? Die Antwort war schnell gefunden, ich gründe ein Kloster. So, dann ist er nach Konstantinopel zurück und dann zurück an einen Ort, der Gomon heißt oder hieß, heute heißt er nicht mehr so, am Schwarzen Meer, so an der Bosporusmündung, und hat ein Kloster gegründet. Und zwar sind ihm so viele Leute nachgefolgt, also etwa 100 Leute schließlich aus Konstantinopel, dass es Leute aus unterschiedlichen Nationen waren. Also Konstantinopel war eine sehr internationale Stadt damals. Und es waren Griechen, es waren Syrer, Römer und Ägypter. Und die haben einander nicht verstanden. Und deswegen hat er diese vier Sprachgruppen in vier unterschiedliche Chöre eingeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten ihr Gebet verrichtet haben in der Kirche. Sodass Tag und Nacht das Gebet nicht verstummte. Und man gab ihnen den Namen die Akoimeten. Das bedeutet die, die nicht schlafen. Weil die Kirche war Tag und Nacht im Betrieb und die Leute haben gesagt, es kann nicht sein, dass die je schlafen. Das sind Tag und Nacht Leute, die beten. Die Akoimeten. Und sie wurden bewegt von einer Bibelstelle. Ist so schön. Jede von diesen Aufbrüchen, die ich euch sagen werde, wurde von einer anderen Bibelstelle bewegt. Und diese hier wurde bewegt von Lukas 18, dieses Gleichnis von der Witwe, wo Jesus sagt, sollte Gott nicht seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht verschaffen. Und sie haben gesagt, wir wollen das tun. Wir wollen Tag und Nacht zum Herrn rufen. Nun, die beiden sind auch relativ rigide zur Sache gegangen. Jeder hatte nur ein Gewand. Das ist auch so ihr Kennzeichen. Sie haben versucht, ganz arm zu leben. Jeder nur ein Gewand, von der Vorsehung gelebt. Und trotzdem ist das Ganze unglaublich schnell gewachsen. Im Jahr 460 nach Christus, also ein paar Jahrzehnte später, gab es schon 1000 Mönche in diesem Kloster. 1000, sodass ein Ableger gegründet wurde in Konstantinopel und mehrere andere Ableger auch. Dieses Kloster bestand weiter, bis es im 13. Jahrhundert von lateinischen Christen im Zuge der Kreuzzüge lateinisch gemacht wurde. Aber das Kloster bestand noch weiter und man weiß nicht genau, wie lang das 24-Stunden-Gebet ging, aber es ging auf jeden Fall Tag und Nacht. Es ging ein paar hundert Jahre. Ich schreibe hier mal Lukas 18 hin, also hier auf der Seite schreiben wir immer so die Bibelstellen hin. Und worüber ich sprechen möchte, sind die Früchte des 24-Stunden-Gebetes. Also ich will mir mit euch anschauen, was kam daraus, denn erstaunlicherweise, wann immer Menschen das getan haben, kamen ähnliche Dinge raus. Und das Erste, was wir hier bei denen sehen, ist, es war das erste internationale Kloster, das erste mehrsprachige Kloster. Eine Frucht von diesem 24-Stunden-Gebet war immer Einheit. Gott sagt in Jesaja 56, mein Haus wird ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ganz kleiner Ausflug, einfach nur, weil ich es schön finde und faszinierend finde. Wir wissen nicht genau, wie die gebetet haben. Aber es gab zu dem Zeitpunkt Dutzende von neu entstehenden Klöstern. Eines der ältesten, das es gibt, ist das Kloster Mar Sabas in der judäischen Wüste. Nicht so weit von Jerusalem, kann man heute noch anschauen. Und es ist erhalten zum Beispiel eine alte Klosterregel, nämlich die Logoi des Isaas, des Isaias. Isaias ist 489 gestorben und war ein Mönchsvater. Und er sagt, er gibt eine einfache Regel für sein Gebetshaus. Er sagt, ihr, die ihr bei mir leben wollt, ruft den Namen des Herrn an und... Ich habe das nur auf Italienisch. Ich kann es euch auf Italienisch, ich habe die Quelle nur auf Italienisch gefunden. und bleibt in euren eigenen Zellen, in der Furcht des Herrn und gebt euch nur der Handarbeit hin. Also er sagt, praktisch ruhige Arbeit, denn er sagt, lasst nie euch von eurer Beschäftigung abbringen, von Meditation und Preghiera continua und ständigem Gebet. Also sagt, das Entscheidende ist Meditation und beständiges Gebet. Und dann, und hütet euer Herz vor den umherschweifenden Gedanken. So, das ist seine ganze Klosterregel. Und die Art und Weise, wie man damals gebetet hat, war nahe verwandt zu dem, wie in den jüdischen Synagogen gebetet wurde und heute noch wird. Nämlich einfach, dass das Wort Gottes gesungen wurde oder rezitiert wurde. Hier, dieser Isaias hatte in seinem Kloster eine Zusammenfassung von 550 Bibelstellen, hatte jeder Mönch. Und diese 550 Bibelstellen hat jeder Mönch beim Arbeiten und beim Beten ständig wiederholt. Es war ein Leben, das eingesenkt war in das Wort Gottes. Okay, wir springen weiter und zwar gehen wir ins frühe 6. Jahrhundert. Also jetzt waren wir im 5. Jahrhundert, 400 noch was. Wir springen jetzt in die Schweiz. Und dort in der Schweiz ereignete sich unter dem Kaiser Diokletian, also wir springen heute echt durch die Geschichte, also um das Jahr 300, gab es ein Massaker an christlichen Soldaten. Also es gab eine Legion, die Thebäische Legion, und da waren etliche Christen. Und die haben sich geweigert, irgendwas, einen besonderen Befehl auszuführen. Und deswegen wurde eine große Anzahl von Christen ermordet. Und in der Schweiz, in einem kleinen Ort, nämlich Agaunum hieß dieser Ort, also mitten in der Schweiz, es ist heute St. Moritz oder St. Maurice, in Agaunum wurden die Gebeine dieser Märtyrer beigesetzt. Und das wurde zu einem Wallfahrtsort, Christen sind da hingekommen und haben dort gebetet. Und im Jahr 515 hat der Sigismund, das war ein Adeliger in dieser Gegend, ein Kloster gegründet. Und jetzt ist es wie ein Krimi. Denn im Jahr 522 kommt aus irgendeinem Grund ein Bischof aus Wien, wo sind die Österreicher? Okay, Österreicher, gut. Ein Bischof aus Wien mit dem schönen Namen Avitus und er hält eine festliche Predigt, die uns erhalten ist. Und diese Predigt war der Anfang eines 24-Stunden-Gebetes, das ein paar hundert Jahre nicht geändert hat. Jetzt das Spannende ist, man weiß bis heute nicht, wie die Leute in der Schweiz auf die Idee kamen, 24-Stunden-Gebet zu machen. Man hat versucht zu schauen, haben die irgendwie Kontakt gehabt mit den Leuten in den Akoimeten da am Schwarzen Meer? Die hatten schon Kontakt zur Ostkirche, aber wir haben keinen Hinweis, dass die wussten, dass sie 24-Stunden-Gebet gemacht haben. Mysteriös. Jetzt, man hat versucht zu erforschen, wie die 24-Stunden-Gebet gemacht haben. Und es ist ganz heiß. Und zwar hat man eine Quelle gefunden, die sagt, es gab verschiedene Turmae. Turma ist lateinisch und Turma ist der Name für ein Schwadron. Also wie eine Gruppe von Soldaten. Und die haben so geschrieben, der Quellen, die noctumque psalmorum hymni decantatio non desistet, Tag und Nacht ist das der Gesang von Hymnen und Psalmen, hat nie aufgehört. Eine andere Quelle schreibt, sie hörten nie auf, die Psalmen zu singen. Sie fasteten, taten Werke der Nächstenliebe, sangen bei Tags das Psalmenbuch Davids, scheinbar alle 150 Psalmen an einem Tag. Ist nicht unüblich. Die koptische Kirche, also die Kirche Ägyptens, ich habe das Stundengebet der koptischen Kirche, das basiert auch drauf, alle 150 Psalmen pro Tag durchbeten. Und nachts Hymnen und Schriftmeditation. Und der Eifer dieser Mönche in Agaunum war, Psalm 1, Vers 2 zu leben. Und Psalm 1 heißt es, er wird glücklich dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, sondern über dein Wort nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Witzig, eine zweite bei Tag und bei Nacht Bibelstelle, Psalm 1 und Agaunum, nimmt das als Motto für ihr Tag- und Nachtgebet. Jetzt das Interessante ist, welche Rolle beide Klöster, also das in Agaunum und das am Schwarzen Meer, gespielt haben. Jetzt, ich hoffe, ich gehe euch nicht zu sehr in die ganz langweiligen Themen, aber kirchengeschichtlich, worüber haben die Leute theologisch am meisten gestritten im 4. und 5. Jahrhundert? Wer weiß es? Was waren so die heißen Themen? Ja, genau. Es ging also um Dreifaltigkeit später und am Anfang um Jesus. Es ging um die Frage, also es gab so zwei große Hauptirrlehren. Die eine besagte, Klammer auf, es ist verflixt ähnlich dem Zeug, was wir heute lesen können. Verflixt ähnlich dem, was heute Abend in St. Anna gepredigt wird. Verflixt ähnlich. Es gibt die eine Theorie, die sagt, Jesus ist Gott. Jesus ist so eine göttliche Energie, aber er ist nicht wirklich Mensch geworden, nicht wirklich historisch, nicht wirklich eine Person, sondern es ist mehr so das Christusbewusstsein. Ja, und das war die Gnosis, das war der Doketismus, ihr braucht euch die Namen nicht merken. Okay? Dann gab es eine zweite Lehre, das war die arianische Lehre, die hat besagt, Jesus war wahrer Mensch, aber er war nicht wirklich Gott. Das ist so ein bisschen das, was die Zeugen Jehovas heute lehren. Und das Erstaunliche ist, dass diese beiden Klöster, die 24-Stunden-Gebet hatten, entscheidenden Einfluss hatten auf den Verlauf dieser Diskussionen. Also, das Kloster der Akoimeten am Schwarzen Meer hat sich ganz stark gemacht für die Ergebnisse des Konzils von Chalkedon. Und das Konzil von Chalkedon besagte, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Sie haben sich stark gemacht dafür, eine der Früchte des 24-Stunden-Gebets quer durch die Jahrhunderte war immer eine Aufrichtung, eine Betonung und eine Klärung der Lehre über Jesus. Sie haben die Person Jesu in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt lass uns über Agaunum sprechen. Im 6. Jahrhundert ist der Großteil Europas arianisch. Was ist arianisch? Arianisch ist diese Lehre, die besagt, Jesus war nicht wirklich Gott. Und hier kommen die Mönche von Agaunum, die stark in diesem Bekenntnis sind, Jesus ist wahrer Mensch und ist wahrer Gott. Und Agaunum, dieses 24-Stunden-Gebetsfeuer, macht Ableger nach Ableger und beeinflusst in ganz Europa die Lehre über Jesus Christus. Dieser eine Ort, an dem gebetet wurde. Heute sieht es gibt das Kloster noch immer, Agaunum, heute, es gibt kein 24-Stunden-Gebet mehr. Aber das Kloster gibt es noch. Hier gibt es eine Ikone von dem heiligen Moritz oder Maurice. Und Agaunum bildet Ableger, zum Beispiel in Paris in einem Kloster und viele weitere Klöster, zum Beispiel auch in Luxeuil. Das hier ist eine Urkunde in Luxeuil, die in Agaunum verfasst wurde. Okay, ich komme vom Hundertsten ins Tausend, aber wirklich, was mich so begeistert, Freunde, ich versuche das, was mich so begeistert bei diesen Jungs, also speziell bei dem Alexandros, das ist seine Fähigkeit, dass er getroffen wird von einem Wort Gottes. Oder die Leute im Agaunum, die lesen Tag und Nacht. Und ich meine, die machen es einfach. Und weißt du, woran diese Jungs nie gedacht haben? Ob die Leute um sie rum das cool finden oder nicht. Wirklich, wir Christen heute, wir sind besessen von dem Gedanken, was können wir tun, um attraktiv zu sein für die Umwelt? Das ist ein Ansatz, den es nirgends in der Bibel gibt. Nirgends. Paulus sagt, predige ich etwa, um Menschen zu gefallen? Galater 1,10. Nein, es ist ihm egal, ob er Menschen gefällt. Ich meine, mal ehrlich gefragt, wie cool ist jemand, der cool sein will? Wie cool ist jemand, der alles tut, um cool zu sein? Ich liebe das Alexandros. Er sagt, hey, ich will lieber 7 Jahre in der Wüste sein und fasten. Und nebenher bekehren sich 30 Räuber. Und dann macht er ein Kloster auf mit ihnen, so als würde Gott lächeln und sagen, ich will die Torheit des Gebetes belohnen, weil es die Weisheit der Menschen zuschanden macht. So die Weisheit der Menschen könnte sagen, okay, Europa ist falsch christianisiert, die glauben alle Irrlehren, lass uns Plakate drucken und Sachen machen und so. Und Gott sagt, hey, gibt es ein paar Leute in der Schweiz, die beten Tag und Nacht und ich verwende das, um einen Riesendurchbruch zu bringen. Gott liebt es, die Torheit des Gebetes, die Torheit, dass du halt mit einem Gott redest, den du gar nicht siehst, zu beantworten mit seiner Kraft. Ich erinnere an die Lehre von letzter Woche, das Geheimnis effektiver Fürbitte. Das ist das Geheimnis effektiver Fürbitte. So, wir springen in ein nächstes Land. Und zwar, lass uns ein bisschen sprechen über den heiligen Patrick. St. Patrick. St. Patrick war einer der wesentlichen Missionare in Irland. Und St. Patrick, über den wird alles Mögliche berichtet. Und eines Tages kommt er an einen bestimmten Ort in der Nähe vom heutigen Belfast. Ich freue mich sehr, weil ich mit meiner Frau im Juni dorthin reisen werde. Und er sieht ein Tal und plötzlich hat er eine Vision. Er und seine Begleiter sehen auf einmal ein Tal voller Engel. Und sie sehen die hohen Chöre des Himmels, wie sie singen. Dieser Ort heißt Bangor, gibt es auch heute noch eben außerhalb von Belfast. Und sie haben eine Vision von dem, was in Offenbarung 4 beschrieben wird. Also auch hier wieder eine 24-7 Bibelstelle. Und zwar heißt es da, dass die Engel um Gottes Thron herum Tag und Nacht rufen, ohne Unterlass, heilig, heilig, heilig. So, was hat das damit auf sich? Irgendwie 100 Jahre später oder so, im Jahr 558, gründet ein Typ namens Comgall, also echt ein komischer Name, Comgall, gründet an diesem Ort Bangor ein Kloster. Und Comgall, jetzt müsst ihr euch schon ein bisschen anschnallen, weil Comgall ist nicht unbedingt derjenige, den du dir als Hauskreisleiter wünschst. Weil er hat es ein bisschen übertrieben an ein paar Stellen, muss man ehrlich sagen. Er war so asketisch drauf, er wollte so unbedingt ein Leben des Gebetes führen, dass er sich zurückgezogen hat an eine besonders windige und von Sturm gepeitschte Küstenstrecke und hat dort im Freien gelebt. Und nur so eine kleine Hütte hat er gehabt, aber ohne Tür. Und er hat da so streng gefastet, es haben sich ihm jede Menge Leute angeschlossen, aber von seinen Gefährten sind allein 7 an Hunger und Kälte gestorben. Also, kann man schon, pastoral war das vielleicht nicht so klug und so, aber jedenfalls, er war als Person so anziehend, er hat das Kloster Bangor gegründet und das Kloster Bangor galt als das strengste Kloster überhaupt. Aber es war von so einer geistlichen Vitalität, heute sieht man nicht mehr so viele davon, die sind zusammengestürzt, aber es war von so, Wikinger waren das, die Bösen, es war von so einer geistlichen Vitalität, dass es Leute aus ganz Europa anzog. Am Schluss gab es 5000 Mönche in Bangor. Und Bangor war kein unbedingt nur sympathischer Ort. So Zeitzeugen berichten, dass es wenig zum Essen gab, hauptsächlich nur Kräuter, Wasser und Brot. Und Milch war als ein Luxusgut betrachtet. Also Milch war verpönt. Milch ging gar nicht. Es gab nur eine Mahlzeit am Tag, nämlich am Abend. Beichte wurde öffentlich vor allen gemacht, also Sündenbekenntnis vor allen. Außerdem wurde geschwiegen eigentlich die meiste Zeit. Und außerdem gab es dann auch noch oft Fastenzeiten. Also. Und Bangor wurde hauptsächlich bekannt für die Liturgie, die es dort gab. Also Bangor war weltbekannt. Das ist eine alte Weltkarte aus dieser Zeit, wo Bangor eingezeichnet ist, weil es ein wichtiger Ort war. Und besonders wichtig wurde Bangor für die Liturgie, die dort gefeiert wurde. Und zwar hatten die 5 Gebetszeiten pro Tag und 3 pro Nacht. Also 8 Gebetszeiten pro Tag. Und wir werden nachher noch eine Quelle hören, dass sie auch Gruppen hatten, sodass rund um die Uhr gebetet wurde. Und die haben einen Lobpreis, heute würde man sagen, die haben Lobpreis-CDs gemacht. Damals nannte man das, sie haben ein Antiphonarium herausgegeben. Das ist eine Seite davon. Das heißt, sie haben Texte verfasst oder Lieder verfasst und die sind über ganz Europa verteilt worden. Es war eine Lobpreisbewegung. Musik hat eine wichtige Rolle gespielt darin. Und es ist so heiß, ich könnte mich so begeistern, so heiß, in diesem Antiphonarium gibt es eine Sache, die besonders auffällt. Und zwar haben sie einen besonderen Schwerpunkt gelegt auf einem Glaubensbekenntnis. Sie haben ein Glaubensbekenntnis mit aufgenommen in ihr Lobpreisbuch. Und was betont dieses Glaubensbekenntnis? Genau, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und sie haben eine ganz spannende Formulierung direkt aus dem Konzil von Nicäa übernommen in ihrem Antiphonarium drinnen. Auch hier wieder die Lehre über Jesus Christus im Gebet mit drinnen. So, dann gibt es einen, Columban. Columban ist 25 Jahre Mönch in Bangor und wird dann ausgesandt und kommt auf Festland Europa. Von Bangor aus gehen Hunderte von irischen Missionaren und missionieren Deutschland, missionieren Frankreich. Es waren Mönche, die aus diesem geistlichen Hotspot kamen, die überall dann in Europa auch Klöster gegründet haben. Der heilige Bernhard von Clairvaux, viele Jahrhunderte später, war einer der Mönche, die beeinflusst waren von dem geistlichen Erbe Bangors. Ich will nachher gleich was über Bernhard von Clairvaux erzählen, war ein wichtiger und bedeutsamer Mann. Er schreibt, Bangor war wirklich ein heiliger Ort und eine Brutstätte der Heiligen. Er sagt in seiner Predigt anlässlich des Todes des Bischofs Malachias, Malachias war ein Abt von Bangor, und Bernhard von Clairvaux, der in Burgund lebt, also in Frankreich, predigt über Bangor. Bernhard von Clairvaux war ein Reformer des abendländischen Mönchtums. Er hat im 13. Jahrhundert, 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, überall Klöster gegründet in ganz Europa, die aufgefallen sind durch ihren Eifer für Gott, durch ihr Gebet. Und er hat wiederum das geistliche Erbe von Bangor und er predigt. Dort in Bangor stand einst unter dem ersten Abt Cumgal ein hochberühmtes Kloster, das viele Tausende von Mönchen hervorgebracht hat und das Haupt vieler Klöster war. Eine wahrhaft heilige Stätte und an Heiligen fruchtbar, die Gott die reichsten Früchte trug, sodass es heißt, einer von den Söhnen jener heiligen Gemeinde namens Luan habe allein 100 Klöster gegründet. Sagst du, hey, warum, was ist es toll, dass du Klöster gründest? Freunde, die Klöster sind die, die Europa missioniert haben. Mission damals war nicht, wir drucken Traktate. Mission war, du gehst in einen Dschungel, wo nur die Wilden sind, und baust ein Gebetshaus auf. Die Klöster waren Gebetshäuser mit ein bisschen außenrum. Bisschen Schule, bisschen Ackerbau. Aber selbst in benediktinischen Klöstern, was war das Schlagwort von Benediktus? Ora et labora, bete und arbeite. Weißt du, was das heißt, bete und arbeite? Das heißt, beten, arbeiten und schlafen zu gleichen Teilen. Das sind die drei Dinge, die du am Tag machst. 7 Stunden beten, 7 Stunden arbeiten, 7 Stunden schlafen, 3 Stunden Erholung und Essen. Das waren Klöster damals. Und Klöster zu gründen, das war, du bist in ein fremdes Gebiet gegangen, hast ein Gebetshaus gegründet, bis die geistliche Atmosphäre der Region sich verändert hat und alle sich bekehrt haben. So wurde Europa missioniert. Also Luan hat allein 100 Klöster gegründet. Und sagte, und nicht nur in die vorher genannten Länder, sondern auch in fremde Länder ergossen sich wie bei einer Überschwemmung jene Scharen von Heiligen. Aus diesem Gebetshaus raus, Scharen von Heiligen. Und er spricht jetzt über das Gebet in Bangor und sagt, das Gebet soll so zahlreich gewesen sein, dass der feierliche Gottesdienst in abwechselnden Chören immer fortgesetzt und dass keinen Augenblick, weder bei Tag noch bei Nacht, das Lob Gottes unterbrochen wurde. Also die dritte Frucht von 24-Stunden-Gebet und es ist schon die dritte und letzte, ist immer Mission. Früher oder später, Freunde, früher oder später. Columban war 25 Jahre Mönch. Nicht ein halbes Jahr schnell eine Schule gemacht und dann schnell raus. 25 Jahre. Aber die Frucht war immer Mission. Wirklich so eindrucksvoll zu sehen, was im Leben von Bernhard von Clairvaux das gemacht hat. Das ist ein kleiner Bunny Trail, kleiner Umweg und sowas. Das hat mich getroffen. Dieser Mann, ich habe heute da in seiner Lebensgeschichte gelesen, das wusste ich gar nicht, der war beeindruckt von dieser Gebetsbewegung und hat selber seine Klösterbewegung gegründet auf einer ganz, ganz entschiedenen Philosophie von Fasten und Beten. Und sein Lieblingsbuch war das Hohelied. Er hat sein Leben gewidmet dem Studium des Hohen Liedes. Er hat 85 oder 90 Predigten über das Hohelied gehalten. Ich hab einen großen Teil davon gelesen. Das ist eindrucksvoll. Der war verliebt in Jesus. Also die Lehre über Jesus Christus war sein Anliegen. Und er war ein Missionar, das bedeutet, er ist durch Europa gezogen und hat vor Zehntausenden von Menschen gesprochen, ohne Mikrofon. Und sein Predigtdienst war begleitet von Zeichen und Wundern. Er hatte einige Kirchenhistoriker, die ihn immer begleitet haben, um all die Zeugnisse aufzuschreiben. Denn es war nicht ungewöhnlich, dass an einem Ort, wo er gepredigt hat, 30 Taube geheilt wurden oder 20 Blinde und solche Geschichten. Mittelalter, nicht Benny Hinn oder so. Mittelalter, Bernhard von Clairvaux. Und über Einheit, ist der erweiterte Begriff von Einheit, ich finde es erstaunlich. Das Mittelalter, wie waren die Christen im Mittelalter auf die Juden zu sprechen? Nicht so gut, Kreuzzüge und so. Bernhard von Clairvaux erfährt, dass in Mainz irgendein Mönch aufsteht und Kreuzzug gegen die Juden predigt. Bernhard von Clairvaux zieht hin, tritt ihm öffentlich entgegen und sagt, mein Freund, du hast weder von Menschen noch von Gott Autorität, das zu tun. Er sagt, wir sollen beten für die Juden und der Herr wird sie zu sich führen, denn die Schrift sagt, dass ganz Israel ihn erkennen wird. Doch wir haben keinen Auftrag, sie zu ermorden. Und wenn du die jüdischen Händler vertreibst, werden Christliche kommen, die 10-mal so korrupt sind. Der Mönch freut sich nicht unbedingt, aber als Bernhard von Clairvaux aus der Kirche rausgeht, sind da 30 oder 40 Kranke, lepröse Leute, die krank sind, sagen, Bernhard, leg uns die Hand auf. Er legt ihnen die Hand auf und es werden Dutzende davon geheilt. Das ist ein starkes Argument. Bernhard von Clairvaux tritt dem Papst seiner Zeit, der übrigens ein Schüler von ihm war, also er war einer der Päpste, der eingesetzt hat. Selbst die Könige hatten Angst vor ihm. Einmal war der König von Frankreich unterwegs zum König nach Deutschland, um mit ihm Krieg zu führen. Und Bernhard tritt ihm entgegen und sagt, mein Freund, was hast du vor? Und der König hat gesagt, ja, nee, ich wollte keinen Krieg anfangen. So. Er war gefürchtet. Ein heiliger Schrecken auf ihn. Genauso wie auf den Mönchen von den Mönchen aus Bangor. Es war zu einer Zeit, wo bürgerkriegsähnliche Zustände in Europa waren. Aber es gab ein Sprichwort. Erstens, wenn einer Griechisch kann, dann muss er ein Ire sein. Das heißt, sie waren so gebildet in der Schrift, dass sie die einzigen waren, die noch Griechisch konnten. Und zweitens, unter diesen marodierenden Söldnerherren wurde gesagt, ein Mönch aus Bangor darfst du nicht anfassen. Das sind heilige Männer. Es war ein heiliger Schrecken auf den Leuten um sie herum. Und so ähnlich mit Bernhard von Clairvaux. Und er ist zu dem Papst seiner Zeit gegangen, das ist unglaublich. Und er hat ihm gesagt, lieber Freund, es ist echt eindrucksvoll, welche wichtige Position du hast. Du bist der Papst. Und hat so eine halbe Seite erzählt, wie viel Verantwortung er hat. Und dann sagt er, doch jetzt will ich noch ein anderes Lied singen. Das ist vielleicht nicht so schön. Aber ich will dir davon erzählen, wie es war, als du auf die Welt kamst. Als du ein nacktes Baby warst, das gezappelt hat und in die Hosen gemacht hat, auf Deutsch gesagt. Und geschrien hat. Und das ist eigentlich genauso die Realität über dich. Und genauso wirst du sterben und dich rechtfertigen müssen vor Gott. Und er sagt zu ihm, hüte dein Herz vor zu viel Beschäftigung, dass du den Schmerz und die Sehnsucht nach Jesus nicht mehr spürst, dass du nicht mehr weinen kannst. Denn das ist die Verhärtung des Herzens und ist das Gefährlichste. Und dann sagt er weiter, hüte dich vor Herrschsucht. Hüte dich davor. Und dann sagt er, hab nicht für alle und hab nicht für jeden Zeit. Lass dich nicht für jeden Schmarrn her, sagt er zum Papst seiner Zeit. Er sagt, nimm dich der Sachen der Witwen und Armen an. Lass andere anderes tun. Also diene den Armen, aber lass andere anderes tun. Und dann, vielen schenke überhaupt kein Gehör. Ränkevolle Bewerber, höre nicht an, sondern greife wie Christus zur Geißel, um zurückzuschlagen, weil sie das Haus des Gebetes zu einer Räuberhöhle machen. Er sagt zu ihm, du Papst, du hast einen Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass mein Haus ein Haus des Gebetes ist. Er nennt ihn Freund des Bräutigams. Du bist ein Freund des Bräutigams. Außerdem sagt der Papst, du musst dich kümmern, dass Menschen das Evangelium verkündet wird. Wir dürfen ihnen Jesus nicht vorenthalten. Und am Schluss, er sagt, wenn jemand Zurechtweisung braucht, dann finde deutliche Worte. Doch der, der deine Warnungen verachtet, soll die Wirkung deines Gebetes fürchten. Und dann sagt er, derjenige, der nicht auf dich gehört hat, möge in Furcht davor zittern, dass Gott auf dich hört. Er sagt, du musst keine Leute mit dem Schwert angreifen, sei ein gefährlicher Beter, dann tust du ein gutes Dienst. Wie wäre es, wenn Bernhard von Clairvaux das heute uns Menschen, uns geistlichen Leitern oder sonst welchen Leuten sagen würde? Kleiner Umweg über Bernhard von Clairvaux. Das ganze Thema 24-Stunden-Gebet, rund um die Uhr-Gebet, bleibt weiter im Christentum präsent. Und ich zeige, wir springen jetzt ins zweite Jahrtausend und wir werden aus drei unterschiedlichen Konfessionen, aus völlig verschiedenen Richtungen, völlig verschiedene Ansätze gleich kennenlernen, das zu leben. Und das erste ist, im Hochmittelalter entsteht in der katholischen Welt die Tradition der eucharistischen Anbetung. Das bedeutet Anbetung vor dem Brot oder der Hostie, die während einer Messe verwendet wurde und im katholischen Verständnis zum Leib Christi wurde. Und sehr interessant, dass im Zuge dieser eucharistischen Frömmigkeit auch dieser Gedanke von rund um die Uhr aufkommt. Ich habe es heute erst erfahren, aber Papst Clemens der VIII., der übrigens als ein, ja, Optik war nicht seine Stärke, aber er gilt, schaut ein bisschen komisch aus, aber er galt als ein ganz frommer Mann. Es wird von ihm berichtet, dass er Arme in sein Haus aufgenommen hat und ihnen die Füße gewaschen hat. Und dass er bei Prozessionen durch die Stadt barfuß gegangen ist, aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und er schreibt im Jahr 1592 ein Brief, der heißt Quarant Ore, also 40 Stunden, wo er die ganze Christenheit aufruft, 40 Stunden Gebet zu machen. Im Zuge von eucharistischer Anbetung sagt er, in jeder Kirche sollen 40 Stunden am Stück Tag und Nacht Leute in Schichten reinkommen und beten. 40 Stunden Gebet. Die ganze Bewegung rund um die ureucharistische Anbetung zu haben, ist in der katholischen Welt wieder stärker auch am Kommen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Gebetshäuser, die diese Art des 24-Stunden-Gebets bis heute pflegen. Ein bisschen später, jetzt eine Geschichte, die ich ein bisschen kürzer nur präsentiere, weil sie vielen von euch präsent ist. Wir springen jetzt nach Deutschland. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf. Die hatten einfach noch gute Namen. Doktor zu Zinzendorf. Nee, Quatsch. So, Graf Zinzendorf war ein junger Adeliger, der in Herrnhut, das ist so nochmal eine Stunde östlich von Dresden oder zwei Stunden sogar östlich von Dresden, Bautzen und dann noch weiter. Und da, wenn du meinst, dass du schon in Minsk bist, da bist du dann in Herrnhut. Und in Herrnhut ereignete sich im Sommer 1727 was Erstaunliches. Also, die hatten sowas wie eine große WG, also alle möglichen protestantischen Flüchtlinge, die von den katholischen Herrschern vertrieben wurden, die haben sich da gesammelt, bei Zinzendorf. Und das Problem ist, die haben sich nicht gemocht. Die haben sich total angenervt. Und also mit Einheit war nicht so viel los. Und dann passierte aber was, was man als die Herrnhuter Erweckung bezeichnet. Und zwar am 5.8., also am 5. August 1727, gibt es eine Gebetsversammlung, die auf einmal bis Mitternacht ausgedehnt wird. Und ein Zeitzeuge berichtet, diese Woche ist in den Abendsingstunden eine ganz sonderbare und hinreißende Kraft Gottes verspürt worden. Und einer fängt an zu beten und es ergreift alle so ins Herz. Dann heißt es, darüber kam die ganze Gemeinde in eine solche Bewegung, dass von 5 Uhr bis 10 bis 11 des Nachts im Gebet kontinuiert wurde. Schön. Es wurde weiter gebetet. Am nächsten Tag, ein paar Tage später, feiert man das Abendmahl und auf einmal steht einer, der Herr Rothe, ist einer der Leiter, er hält eine erweckliche Rede. Und dabei tut er auch Buße für etwas, wo er sich an der Gemeinschaft, an der Einheit vergangen hat. Und jetzt, schreiben sie, es zerfloss alles in Tränen, als das Lied »Hier liegt mein Sinn« sich vor dir niedergesungen oder vielmehr gestöhnet wurde. Es beteten noch drei Brüder mit einer hinreißenden Kraft. Die durchdringende Regung nahm nicht ab, sondern zu und währte bis mittags um 12 von früh um sieben. Und was jetzt passiert ist, dass auf einmal die Herrnhuter sagen, wir wollen nicht aufhören zu beten, sondern wir fangen einfach an und machen diese Gebetsversammlungen weiter. Am Anfang sind es 24 Leute, also 12 Männer und 12 Frauen, die sich stundenweise abwechseln. Und zwar nicht in einem Ort, sondern jeder bei sich zu Hause. Und sie schreiben hier in diesen ersten Berichten, schließlich werden es dann 77 Leute und sie machen Fürbitte für alles, für die Missionen. Und was sie besonders beschäftigt, ist die Bibelstelle, zum einen Levitikus 6,6, das Feuer auf dem Altar soll nie erlöschen. Also auch hier wieder, Tag und Nacht, Levitikus ist 3. Mose, Levitikus 6,6, auch hier Tag und Nacht soll das Feuer auf dem Altar, im Tempel nämlich, Stiftshütte, nicht erlöschen. Und noch wichtiger für sie ist die Stelle Jesaja 62, Vers 5, wo es heißt, Jerusalem, auf deine Mauern habe ich Wächter gestellt. Sie sollen Tag und Nacht nicht schweigen. Jesaja 62, 5. So schön, dass die nicht alle die gleiche Bibelstelle bekommen haben. Alle verschiedene. Und Graf Zinzendorf ist derjenige, der der Leiter dieser Gebetsbewegung ist, die über 100 Jahre geht. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von den Herrnhutern, aber sie sind in erster Linie geprägt von was? Von einer brennenden Liebe zu Jesus Christus. Das ist eine Jesusfrömmigkeit. Sehr viele Kirchenlieder im evangelischen Gesangsbuch stammen von Zinzendorf, die die Schönheit Jesu besingen. Zinzendorf liest einen Mystiker des Mittelalters, nämlich Johannes Tauler, und er studiert das ein bisschen, aber es kommt ihm zu wenig Lehre über Jesus Christus vor, deswegen liest er nicht weiter. So an Mystik ohne Jesus Christus hat er wenig Interesse. Zinzendorf ist einer der einzigen seiner Zeit, der eine absolut positive Sicht auf Juden hat. Er hat Kontakt zu Juden, lernt Hebräisch von ihnen. Er hat sogar Kontakt mit messianischen Juden in Amsterdam im 18. Jahrhundert. Und er ist total pro Einheit. Er ist ein Vordenker der Ökumene. Er wird gefragt, ob Katholiken auch in den Himmel kommen können. Er sagt, ja, das können sie. Und wer das bestreiten will, der muss auf das Gelindeste zumindest davon reden, aus seiner Heimat nicht weit gekommen zu sein. Also er sagt, wenn du bestreitest, dass Katholiken gerettet werden können, bist du noch nie viel von zu Hause weg gewesen, hast nicht andere Christen gesehen. Übrigens habe ich in der katholischen Religion nach meiner Art alles, was Jesum liebet, sehr teuer und hoch gehalten. Und ich würde mich itzo unglücklich schätzen, von einem redlichen Katholiken und Liebhaber Jesu unter ihnen, wenn ich gleich in vielen Stücken ganz andere Prinzipien hege, für fremd angesehen zu werden. Er sagt, ich bin echt anderer Meinung in vielem, aber alles, was daran wirklich Jesus liebt, das ist ihm teuer und verbunden. Die Missionsbewegung, die ausgeht von den Herrnhutern, sprengt alle Rekorde. An einer Stelle kommt Zinzendorf nach Pennsylvania in Amerika und sagt, Freunde, ich weiß nicht, wie viel wir schon für euch gebetet haben, aber ich schätze, dass es etwa 1 Million Stunden ist. Er kommt mit dem Bewusstsein, jetzt zu predigen und sagt, wir haben uns gut vorbereitet im Gebet. Ich schätze etwa 1 Million Stunden. Schicken Missionare nach Grönland, schicken Missionare auf die Sklavenkolonien. Es gibt Herrnhuter, die sich in ihrem Sarg einschiffen lassen, weil sie wissen, dass sie sterben werden, weil sie in eine Gegend gehen, wo alle christlichen Missionare ermordet werden. So ähnlich, wie wenn du jetzt in den Irak gehen würdest, christliche Buchdruckerei aufzumachen oder so. Ja. Und die machen das nicht vereinzelt, sondern Tom und ich waren letzten Sommer in Herrnhut. Ich könnte euch Fotos zeigen. Wenn du den Friedhof siehst, dieser Friedhof in Herrnhut hat hunderte von Gräbern aus den ersten paar Jahrzehnten von diesen Missionaren, die rausgegangen sind und gestorben sind für ihren Glauben. Freunde, wir brauchen diese Familiengeschichte unseres Glaubens, um zu sehen, was es überhaupt gibt. Und ich sage nicht, dass du dich zu Tode fasten musst, wie die Freunde von Komgal oder so. Und ich sage auch nicht, dass du jetzt in den Irak gehen musst und sowas. Aber ich sage sehr wohl, dass unser Verständnis von Christentum der Ausschnitt vom Ausschnitt und davon die abgeschwächte Variante ist. Weil wir den Kontakt zu unserer Familie verloren haben. Hunderte, Tausende von Herrnhutern gehen raus. Ich will euch jetzt zum Schluss, die letzte Person, noch jemand vorstellen, der auch einer meiner Favoriten ist. Der Junge, der macht mich fertig. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, als ich ein Teenager war. Das Buch hat einen sehr harmlosen Titel. Das heißt so, aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers. Haben wir auch am Büchertisch und ich hab schon ein paar Mal gelesen. Und das ist ein Mann, der Anfang des 19. Jahrhunderts, er ist anonym, er läuft in Russland rum, oder ich lese euch mal vor. Ich lese euch vor, wie das Buch losgeht. Also wir sind jetzt in der orthodoxen Kirche. Er sagt, ich, nach der Gnade Gottes, ein Christenmensch, meinen Werken nach ein großer Sünder, meiner Berufung nach ein heimatloser Pilger niedersten Standes, pilgere von Ort zu Ort. Folgendes ist meine Habe. Auf dem Rücken trage ich einen Beutel mit trockenem Brot und auf der Brust die heilige Bibel. Das ist alles. Er schreibt, in der 24. Woche nach Pfingsten kam ich in eine Kirche zur Liturgie, um dort zu beten. Gelesen wurde aus der Epistel an die Thessaloniker im 5. Kapitel der 17. Vers, der lautet, betet ohne Unterlass. Dieses Wort prägte sich mir besonders ein und ich begann darüber nachzudenken, wie man wohl ohne Unterlass beten könnte, wenn doch jeder Mensch auch andere Dinge verrichten muss, um sein Leben zu erhalten. Ich schlug in der Bibel nach und sah dort mit eigenen Augen dasselbe, was ich gehört hatte. Und zwar, dass man ohne Unterlass beten, bei allem Gebet und Flehen, alle Zeit im Geiste beten und darin wachen muss in Ausdauer und allerorts mit zum Gebet erhobenen Händen. Ich dachte viel darüber nach, wusste aber nicht, wie das zu deuten sei. Und dann sagt er zu sich selbst, ich will von Ort zu Ort gehen, und er fängt an, in ganz Russland rumzulaufen, ich will von Ort zu Ort gehen und rumfragen, vielleicht gibt es irgendwo einen geistlichen Lehrer, der mich lehren kann, wie ich ohne Unterlass beten kann. Ah, Freunde, ich bin so begeistert von diesem Heiligen in Russland und von seiner Fähigkeit, wie bei den anderen Heiligen auch, von dieser Fähigkeit, von einem Bibelwort so getroffen zu werden. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 17. Schau mal, wie schnell wären wir dabei, in der Bibel zu lesen, betet ohne Unterlass, sagst du, ja, mei, das kann ja kein Mensch. Und was soll das denn heißen? Ihn treibt es um. Er packt sich einen Beutel mit trockenem Brot und die Bibel und geht ein paar Jahre lang durch Russland und fragt überall die ganzen Priester, die ganzen Pfarrer, die ganzen heiligen Männer, wie kann ich lernen, ohne Unterlass zu beten? Und schließlich trifft er einen besonderen Starzen und der lehrt ihn das Jesusgebet. Das Jesusgebet ist eine Entwicklung auch der ersten Jahrhunderte von diesen Mönchen in der Wüste. Und das Jesusgebet beinhaltet im Wesentlichen, dass man den Namen Jesus ausspricht. Oder in der längeren Fassung, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Und dieser Starez lehrt ihn, das zu beten. Er kauft sich oder er knüpft sich so ein, russisch heißt es Schottky, griechisch Komboskini, das ist eines aus einem russischen Kloster. Das ist eine Gebetsschnur und bei jeder dieser Perle sagt man, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Oder in der Kurzfassung sagst du nur Jesus. Und er fängt an und betet dieses Gebet jeden Tag vielleicht 1000 Mal oder so. Und schließlich, Jahr für Jahr übt er sich weiter drin. Am Schluss betet er es, ich weiß nicht, ich glaube 30.000 Mal am Tag. Und schließlich betet er auch im Schlaf. Wenn er im Halbschlaf aufwacht, weiß er, wie viel er in der Zwischenzeit weiter gebetet hat. Sein Gebet ist mit seinem Herzschlag und seinem Atem eins geworden. Das Buch ist faszinierend zu lesen. Der hat sein Leben lang drum gerungen, das zu erlernen. Er kommt in ein Kloster und dann sagen sie, hey, wir haben ein schönes Zimmer für dich, kriegst was zum Essen. Er hat gesagt, ich habe genug trockenes Brot in meinem Beutel, ich habe kein Interesse an irdischer Nahrung. Lehr mich, wie ich ohne Unterlass beten kann. Das ist mein Hunger, das will ich von dir lernen. Aber mich fordert sowas heraus. Ich will mich selber fragen, ich will dich fragen, was tust du, was tue ich, um im immerwährenden Gebet zu wachsen? Was tue ich? Das Ziel ist nicht, eine Gebetszeit zu machen. Das Ziel ist auch nicht, dass ihr alle Gebetshausmissionare werdet. Aber wir müssen ringen um dieses Herr. Wie kann ich in dir bleiben, den ganzen Tag über? Wie kann ich Tag und Nacht mit dir in Verbindung bleiben? Wir sind nicht geschaffen, am Sonntag in die Kirche zu gehen und morgens ein bisschen stille Zeit zu machen. Du bist erschaffen für Tag und Nacht Verbindung mit Jesus Christus. Und wir als Kirche, wir als Gemeinschaft der Gläubigen sind es erschaffen dafür. Wir sind Haus des Gebetes. Und gleichzeitig ist jeder Einzelne davon für uns erschaffen. Darf ich dich fragen, darf ich mich fragen, was tue ich, um das zu tun, was hier der Mönchsvater aus dem 6. Jahrhundert sagt? Wenn du beten willst, verscheuche die überflüssigen Gedanken aus deinem Kopf und fang an, den Namen des Herrn anzurufen. Fang an, sein Wort zu meditieren bei Tag und bei Nacht. Wir haben so ein geringes Niveau von Christentum. Vorstellung von, ja, es geht darum, ein bisschen Gebetszeit zu machen. Preis den Herrn, wenn du Gebetszeit machst. Das macht fast niemand. Das ist gigantisch, wenn du das tust. Aber dein Erbteil ist es, mit ihm Tag und Nacht in Beziehung zu sein. Und ich stelle mir vor, diesen Mönch, wie er irgendwo bei 4 Meter Schnee nur mit trockenem Brot durch Russland geht. Und er schreibt, wie sein Herz erfüllt ist von überfließender Liebe Jesu, dass er alles hat. Seine Frau ist gestorben, er ist Witwer. Er sagt, er hat alles, weil er Jesus hat. Und er betet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich. Freunde, das ist unser Erbe, das ist unsere Familie, das ist unsere Familiengeschichte. Natürlich wirkt dieses Buch aus, das Buch wird nachgedruckt, wird auf Latein und Italienisch übersetzt, in Venedig gedruckt und tausende von Menschen erreicht es. Ein ganz großer, berühmter Heiliger der Ostkirche, Seraphim von Sarov, ähnliche Zeit, ähnliche Geschichte, aber ist genauso gepackt von diesem Gedanken des immerwährenden Gebetes. Er ist in seinem Kloster, aber er hat den Eindruck, er muss noch radikaler das Gebet leben. Und er geht in den Wald und auch er lebt ein paar Jahre im Freien, im tiefsten Dickicht in Russland. Er lebt im Freien und er betet Tag und Nacht. Irgendwann geht er zurück in das Kloster und Leute fangen an zu kommen. Schließlich kommen Hunderte jeden Tag oder Tausende. Und er hat prophetische Rede. Er sieht im Geist, dass der Kommunismus Russland packen wird. Er sieht, er prophezeit es vorher. Wir sprechen es etwa ums Jahr 1820 oder sowas. Leute kommen zu ihm, er sagt ihnen Worte vom Herrn. Er heilt sie im Namen Jesu, treibt Dämonen aus. Das sind wahre Geschichten. Mission passiert immer. Es passiert immer eine Explosion im Geist, wo ein Lebensstil des Gebetes da war. Aber diesen Lebensstil des Gebetes zu kultivieren, und zwar wir in unserem eigenen Leben, aber auch wir als Kirche, ist die entscheidende Sache in der jetzigen Stunde. Freunde, die Art und Weise, wie Christentum gelebt wird, wird sich radikal ändern. Es wird sich radikal ändern durch Erschütterungen, die Gott zulässt. Aber versteht ihr, dass es für all diese Christen, christlichen Helden, ein völliger Hohn gewesen wäre, wenn du ihnen gesagt hättest, also wir beten auch immer ein bisschen vor unseren Konferenzen. Da haben wir schon immer eine Gebetszeit. Oder wenn ich noch ein bisschen Zeit habe am Ende der Woche, dann bete ich auch ein bisschen. Der ihr Leben war strukturiert um Gebet. Nun, Freunde, wenn du einen 60-Stunden-Job lebst und Kinder hast und so weiter, ich spreche nicht davon, dass du viele Stunden beten musst. Aber verstehst du, dass die Denke eine andere ist? Die Denke ist die, wie kann ich mein Leben organisieren, um Zeit fürs Gebet zu haben? Nicht, wann kann ich beten, sodass es meinen Tagesablauf nicht allzu sehr stört? Diese Leute lesen, betet ohne Unterlass. Und natürlich verlässt er sein Haus, natürlich nimmt er nur trockenes Brot mit, weil er hungert und dürstet, das zu leben. Und natürlich werden diese ersten Klöster, auch die, die Columban gründet in Europa, die auch anfangen mit 24-Stunden-Gebet, die sind strukturiert in ihrem Tagesablauf, in allem, was sie tun, um das Gebet. Das ist das, worum es geht. Stell dir eine Kirche, stell dir eine Gemeinde vor, wo nicht alles Mögliche gemacht wird, hier Kinderdienst und Erstkommunionvorbereitung und weiß ich noch was, Gruppenzeug und dann gibt es auch noch Gottesdienste und so, sondern alles strukturiert ist, wir beten zusammen. Das ist das Hauptding. Und wenn dann noch irgendwas drüber hinaus passiert, umso besser. Aber das ist unser Dienst, wir sind Haus des Gebetes. Eine wunderbare Analogie dazu ist die Geschichte, die ich schon häufig erzählt habe. Das ist die Geschichte mit der Gans. Kennt die Geschichte mit der Gans vielleicht, aber sie ist immer wieder schön. Da gab es einen Bauer, der hatte eine Gans. Und die Gans hat jeden Tag ein goldenes Ei gelegt. Und wenn er nett war zu der Gans und was zum Essen gegeben hat und so, gab es immer jeden Tag ein goldenes Ei. Jetzt kommt der Bauer irgendwann auf die tolle Idee und sagt, Moment, die ganzen Eier, die müssen ja irgendwo in der Gans drin sein. Jetzt, wenn ich die aufschneide, dann kann ich die ganzen Eier auf einmal rausholen. Das wäre viel effektiver. Also, Bauer macht die Gans auf, aber er hat am Schluss kein goldenes Ei, sondern was er hat, ist das hier. Gans tot, kein goldenes Ei mehr. Schau, Freunde, die Gans, die goldene Eier legt, in der Kirche, ist das Gebet. Die Gans, die goldene Eier legt, in deinem Leben, ist deine Zeit mit dem Herrn. Und wenn du drauf aufpasst, wird sie immer goldene Eier legen. Vielleicht nicht 10 am Tag, vielleicht dauert es ein paar Jahre, bis du ein paar Eier zusammen hast. Aber es wird Frucht bringen. Die Gans in der Kirche ist das Gebet. Da, wo die gepflegt wird, wird Einheit passieren. Wird eine klare Lehre von Jesus, wird Mission wie ein goldenes Ei rauskommen. Aber da, wo du die Gans schlachtest, weil du dir denkst, hey, heute habe ich keine Zeit dafür, ich will lieber schnell ein bisschen Fleisch essen. Da, wo die Kirche an dem Punkt spart, haben wir zu essen für einen Tag, aber die wahre Fruchtbarkeit geht kaputt. Pflege deine Gans. Sie ist der größte Schatz, den du hast. Schau, Freunde, letztendlich, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Gebetshäuser aufmachen und dass ihr alle da, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es gibt 1000 unterschiedliche Arten, einen Lebensstil des Gebetes zu führen. Aber worum es immer wieder ging, zu jeder Zeit war, es gab ein paar Verrückte, die das Verliebtheitsgefühl in der Braut Christi wieder wach gemacht haben. Weil weißt du, verliebte Menschen machen die verrücktesten Dinge. Denen ist es egal, ob sie essen. Es ist egal, ob sie nachts aufstehen müssen, um ihren Freund, Freundin zu sehen. Es ist egal, ob sie weit reisen müssen. Und ein paar Akte von Verliebtheit bringen das Feuer neu zum Erglühen. Deswegen gibt es auch heute, es gibt eine Gebetsbewegung, die der Heilige Geist hervorbringt. Und wir sind nur ein kleiner Teil davon. Wir sind nicht die Besten, wir sind nicht die Einzigen, du musst auch nicht zu uns dazu oder sonst irgendwas. Ich will dem nur einen Namen geben, weil der Herr dabei ist, seine Kirche so zu erschüttern, bis sie wieder zum Haus des Gebetes wird. Das ist die Wahrheit. Mein Haus wird, sagt Jesus, nicht, es wäre nett, wenn es so wäre, tut halt auch ein bisschen beten. Jesus sagt, mein Haus wird ein Haus des Gebetes genannt werden für alle Völker. Und das wird passieren, bevor Jesus in Herrlichkeit kommt. Wir dürfen heute schon einen Teil daran haben. Amen.